So, es ist 13 Jahre her. Es muss ungefähr ein Wetter wie dieses gewesen sein. Nur mehrere tausend Kilometer von hier entfernt habe ich unseren heutigen Prediger kennengelernt. In Brasilien, Sao Paulo. Und in der Zwischenzeit ist mehr eine Verwandtschaft draus geworden, weil ich die Tochter einfach mal irgendwann geheiratet habe. Das ist jetzt 10 Jahre her. Und Christoph Köhler wird heute uns das Wort bringen. Er ist Leiter vom Leitungsteam ist er Mitglied im Glaubenszentrum Bad Gandersheim, hat dort die Missionsschule gegründet, Focus M, und betreut diese Schule auch. Und ich bin ganz froh, dass er heute hier ist und einfach etwas von dem uns mitteilen kann, was Gott ihm ja einfach in den letzten Jahren, ja Jahrzehnten schon seines Lebens einfach gezeigt hat. Und vielen Dank, Christoph, dass du hier bist und uns heute das Wort bringst.
Vielen Dank, Herr Pastor. Schwiegersohn. Ja, ich freue mich sehr, dass ich mal bei euch sein darf. Vielleicht jetzt immer öfter, so über Abstände immer mal wieder bei euch hier mit dabei sein kann, in euren Gottesdiensten auch. Wir durften ja Ostern da sein, Karfreitag, Ostersonntag Gottesdienst. Ja, also vielleicht nur eine kleine Ergänzung. All das habe ich gemeinsam mit meiner Frau getan, auch den Dienst in Brasilien, auch die Missionsschule, die wir jetzt leiten im Glaubenszentrum, mache ich mit der Kirsten, meiner Frau, zusammen. Als ich gestern für den Gottesdienst gebetet habe, hatte ich den Impuls, dass das Thema Krankheit sehr präsent ist in dieser Gemeinde. Das hat sich heute Morgen nochmal verstärkt. Und ich habe es einfach auf dem Herzen, gerade ganz kurz zu beten. Ich hatte gestern, ich sage das, gebe das einfach so rein, ich bin mir nicht wirklich ganz sicher. Ich hatte zwei Impulse, das eine war ein Tinnitus gewesen, das andere waren Knieprobleme. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass da wesentlich mehr sein kann. Aber ich würde gerne die Freiheit nehmen, jetzt da rein zu beten. Das, was ich sehr stark empfinde, ist, wir haben es eben in einem Gebet gehört, egal was ihr seht oder was ihr noch nicht seht, an Dingen, die notwendig sind für Durchbrüche in Bezug auf Heilung. Ich glaube, es steht und fällt sehr, sehr viel mit Glauben. Mit Glauben im Angesicht von Unmöglichkeiten, mit Glauben allein gegründet auf die Verheißungen Gottes, unabhängig von den Dingen, wie sie aussehen, denn wir glauben an einen Gott, der übernatürlich ist. Alles, was er tut, ist übernatürlich, und Wunder sind nicht das Problem für ihn. Aber wir müssen dranbleiben, wir müssen wirklich auf ihn schauen, nicht auf die Umstände. Auch wenn ihr das wisst, ich sage es trotzdem, ich ermutige euch, ermutige mich auch selbst immer wieder in solchen Situationen, aber möchte gerade in diese Richtung nochmal auch beten, dass Gott euch da ermutigt und dass ihr mehr und mehr Durchbrüche seht, auch in Bezug auf Heilung. Herr Jesus Christus, ich spreche in deiner Autorität jetzt in die Situation hinein, da wo jemand möglicherweise hier ist mit einem Tinnitus oder auch mehrere Leute, in Jesu Namen. Dieser Tinnitus muss diese Körper verlassen in Jesu Namen, muss absolut zur Ruhe kommen, muss seine Kraft und seine Wirksamkeit verlieren. Genauso Knieschmerzen, wie immer die hervorgerufen sind durch sportliche Aktivitäten, durch andere Dinge. Knieschmerzen müssen gehen in der Autorität des Namens Jesus. Jetzt, Vater, und ich bete, dass eine wachsende Offenbarung über dich, Jahwe Rapha, den Herrn, unseren Arzt und Heiler, hier ist an diesem Ort, und dass Ermutigung fließt, Glauben wächst an dein Wort, auf die Verheißungen, die du gegeben hast, Herr, dass Heilung gesehen wird in ganz vielen verschiedenen Situationen, in unmöglichen Situationen. Du bist der Gott, der Wunder tut, du bist der Allmächtige, du bist El Shaddai, du stehst über allem, Herr, und ich segne auch meine Geschwister hier mit Glauben an dich, dass du Durchbrüche schaffst, oh Gott, Herr, und Wege bahnst und Dinge erneuerst und wiederherstellst, auf physischer Weise, aber auch seelisch, da wo Leute auch mit seelischen Problemen zu tun haben, oh Gott, bist du der Befreier und der Durchbrecher und du wirst Heilung und Wiederherstellung schenken, oh Gott. Ich bete um eine ganz starke Einheit im Geist, um eine Verbundenheit, dass da wo Leute kämpfen an bestimmten Punkten, sie sich nicht alleine fühlen, sondern wissen, dass da Geschwister mit ihnen stehen, oh Gott, und dass sie gemeinsam vor dir sind, oh Gott, und Durchbrüche und Heilungswunder erwarten, zur Ehre deines Namens. Amen. Amen. Ja, ich habe ein Wort aufs Herz bekommen heute Morgen. Es ist ein ganz bekanntes Wort aus dem 2. Korintherbrief. Das hat der Paulus geschrieben, 2. Korinther, Kapitel 4. Und ich möchte da mal die Verse 7 bis 18 lesen. Da schreibt Paulus: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunimmt und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich macht. Und noch die letzten drei Verse. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Soweit das Wort Gottes. Und mir ist bewusst, das ist ein etwas längerer Text gewesen, aber da gibt es wirklich einen Zusammenhang und eins baut auf dem anderen auf. Ich möchte der Botschaft einen Titel geben und das ist mir gar nicht so leicht gefallen mit dem Titel. Ich gebe euch zwei Varianten, könnt ihr euch aussuchen, eigentlich passen beide zusammen. Lektionen für Überwinder. Lektionen für Überwinder. Ich möchte da ein paar Gedanken mit euch teilen aus diesem Text oder auch aus Schwachheit zur Herrlichkeit. Aus Schwachheit zur Herrlichkeit. Und Paulus spricht in diesem Text eigentlich sehr klar über die Realität unseres geistlichen Lebens. Denn das geistliche Leben ist mehr als sonntags morgens nett in der Gemeinde sitzen, irgendwo sich schön gemacht zu haben und für anderthalb Stunden es hier zu genießen in ziemlicher Harmonie oder ich hoffe in vollkommener Harmonie. Das geistliche Leben ist Alltag, ist von vielen Herausforderungen geprägt und wir sehen etwas davon in diesem Text. Und wir lernen auch etwas über das Wesen des Königreiches und auch über das Wesen von Leuten, die in diesem Königreich leben, etwas von ihrer Herzenshaltung und von der Art und Weise, wie sie ihrem Herrn nachfolgen und wie sie für ihn leben. Und das, was Paulus hier schreibt, stand schon damals im krassen Gegensatz eigentlich zu dem, was die Leute seinerzeit gerne hören wollten. Und das hat sich bis heute nicht verändert, denn von Schwachheit oder von Sterben oder von Dingen aufgeben wollte damals und ich glaube auch heute wollten die wenigsten etwas hören. Und doch ist es so wichtig, dass es gesagt werden muss, denn darin liegt eine ganz besondere Kraft. Und versteht ihr, Paulus spricht hier zu den Korinthern und die Korinther, die waren irgendwelche Philosophen gewohnt, die sich auf öffentlichen Plätzen präsentiert haben und die rhetorisch irgendwo vom Feinsten irgendwelche Dinge abgelassen haben, die zwar keinem geholfen haben, aber die gut klangen für die Ohren. Und Paulus, einer der größten Apostel aller Zeiten, der Gemeinden gegründet hat, Wunder getan hat, der wirklich Herausragendes geleistet hat, war in ihren Augen eigentlich nur so ein kleines Licht. Und sie mochten ihn, denke ich mal, von seinen philosophischen Fähigkeiten, von dem, wie er gepredigt hat, nicht so sehr, weil das klang eben nicht so angenehm, passte nicht so in ihren Lifestyle hinein. Und wichtig ist, und das möchte ich uns heute sagen, dass uns das auch bewusst ist, gleich so von Anfang an, wisst ihr, die Tatsache ist, dass das Königreich Gottes dem Geist dieses Weltsystems, in dem wir leben, komplett entgegengesetzt ist. Komplett entgegengesetzt. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem, dass ein Paulus von Schwachheit und von Abhängigkeit reden kann, weil das ist etwas, was absolut kompatibel ist mit dem Königreich Gottes. Und ich werde euch da ein Stück weit hineinnehmen und versuchen, euch das ein Stück weit zu erklären. Er sagt, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, also in zerbrechlichen Gefäßen. Und wenn wir unsere Körper anschauen, ich bin jetzt auch keine 29 mehr, ich merke, da ist manches, was anfängt, zerbrechlich zu werden. Bin heute Morgen aus dem Doppelstockbett, was irgendwie sehr hoch war, ohne Leiter runtergesprungen und dachte, jo, doch, dein Körper, da fängt etwas an, irgendwie so ganz sanft zerbrechlich zu werden. Die Geschmeidigkeit fehlt mir schon ein Stück weit. Paulus spricht dann weiter über diese irdenen Gefäße. Warum? Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Und dann macht er eine Aufzählung und er sagt, in allem sind wir bedrängt, keinen Ausweg sehend, verfolgt, niedergeworfen, alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend. Und ich möchte den ersten Punkt machen, hab keine Angst vor Schwachheit. Hab keine Angst vor Schwachheit, denn deine Ohnmacht bringt Gottes Allmacht in Bewegung. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass Paulus irgendwelche menschliche Schwäche hier glorifizieren wollte in diesen Versen oder irgendwelches Versagen rechtfertigen wollte. Nein, ich glaube, Paulus setzt einfach dem Weltgeist der Korinther der damaligen Zeit, die einfach nur die coolen Leute, die gut geklungen haben, gemocht haben, er setzt ihnen etwas entgegen und versucht, ihre weltliche Sicht auf eine geistliche Ebene zu bringen. Und er ist ganz ehrlich und er bekennt den Korinthern, ja, wir sind schwach, die Umstände, unter denen wir arbeiten, sind wirklich herausfordernd, oft nicht die besten, wir haben Feinde, es gibt Leute, die uns verfolgen, es gibt Leute, die Lügen über uns verbreiten und die unsere Arbeit zunichte machen wollen. Er bekennt das, das ist die Realität. Aber dann kommt er mit seiner Sichtweise, die größer ist, und er kommt mit einem Aber, obwohl wir in allem sehr bedrängt sind, sind wir nicht erdrückt. Aber, obwohl wir keinen Ausweg sehen, sind wir nicht ohne Ausweg. Aber, obwohl wir verfolgt sind, sind wir nicht verlassen. Aber, obwohl wir niedergeworfen sind, sind wir nicht vernichtet. Versteht ihr, Paulus selbst bekennt, manchmal sieht es für uns sehr, sehr schlecht aus. Er schreibt an einer Stelle, dass sie am Leben verzweifelt ihr Leben eigentlich aufgegeben hatten, weil die Dinge so dramatisch gewesen sind. Aber wisst ihr, das ist eben die Realität für jemanden, der wirklich an der Front dient, der wirklich da ist, wo der Kampf, der geistliche Kampf auch tobt. Und das ist ein Stück weit auch der Preis, Menschen in die Freiheit zu führen und Menschen herauszureißen aus dem Machtbereich der Finsternis. Und er bringt dann gleich noch das größere Bild und er sagt ihnen, dass sie eben diesen Reichtum, das Evangelium, die Kraft des Evangeliums, das sie gepredigt haben, in irdenen zerbrechlichen Gefäßen haben und dass sie genau dadurch, dass sie diese Grenzerfahrung machen, die Kraft Gottes überhaupt erstmal in dieser Dimension erleben. Und ich werde euch da noch in ein paar Gedanken mit hineinnehmen. Und Paulus macht ein paar Kapitel später noch eine viel stärkere Aussage, wo er sagt, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist für uns nicht leicht zu ergreifen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Vielleicht ganz kurz den Zusammenhang aus dem 12. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Paulus war ja viel unterwegs, Paulus kam in die Gemeinden, Paulus predigte die Freiheit, predigte, dass die Leute sich eben nicht mehr beschneiden lassen mussten, sondern dass sie durch den Glauben an Jesus Christus gerettet waren, die volle Freiheit hatten, Zugang hatten zu allen Segnungen in der Himmelswelt, und dann zog er weiter. Und immer wenn er weitergezogen war, gab es sogenannte Pseudo-Apostel, die Apostel sein wollten, aber es nicht waren, die eben noch sehr gesetzlich waren, die hinter ihm hergezogen sind und in eine Gemeinde, die gerade die Freiheit im Heiligen Geist, empfangen hatten und sich dafür geöffnet hatten, die dann kamen und gesagt haben, ja, das, was Paulus sagt, gilt nur zum Teil. Natürlich seid ihr gerettet, aber ihr müsst euch trotzdem noch beschneiden lassen. Und sie brachten die Gemeinde wieder in eine Verwirrung und Unglauben kam wieder hoch und Gesetzlichkeit wurde wieder etabliert. Und das war ein riesengroßer Kampf für Paulus. Und ich weiß nicht, welche Auslegung du gehört hast über 2. Korinther 12, wo er von dem Dorn für das Fleisch spricht. Mir wurde ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ich habe alle möglichen Auslegungen gehört, dass das eine Krankheit gewesen sein soll. Glaube ich persönlich nicht, denn er schreibt von einem Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Er spricht an keiner Stelle von Krankheit, und wenn er krank gewesen wäre, dann hat er viele tausend Kilometer ziemlich gut gemeistert und parallel auch noch gearbeitet. Das, was für mich Sinn macht, ist, dass die Engel Satans, die ihn schlagen, das waren diese falschen Apostel. Wenn ihr mal Kapitel 11 lest, da ist das sehr, schließt sich das sehr gut auf, die gefolgt sind und die versucht haben, das, was er etabliert hat, das, was er durch die Kraft Gottes in den Gemeinden gelassen hat, dass sie das wieder zunichte gemacht haben. Und er sagt, befreie mich davon, befreie mich. Ich hab Gott dreimal darum gebeten und Gott hat mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Mit anderen Worten, sorge dich nicht, tu du deine Arbeit und ich achte darauf, dass die Gemeinden durchkommen, dass das, was du dort gepredigt hast, dass das bewahrt bleibt. Und dann sagt er eben in dem Zusammenhang, deshalb, oder ich lese den ganzen Jesus sagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und er sagt dann, sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 2. Korinther 12, 9 und 10. Wichtig ist zu beachten, dass Paulus hier nicht von Krankheiten spricht. Das ist ein Unterschied. Schwachheit und Krankheit im Urtext, griechischen Urtext, sind unterschiedliche Worte. Hier steht das Wort Asthenia. Und dieses Wort Asthenia bedeutet schwach, kraftlos und eigentlich im übertragenen Sinn geistlich unvermögend sein. Das ist das, wovon er hier spricht. Und wisst ihr, das ist eigentlich, also wenn ich mich anschaue, so ziemlich das Letzte, was ich mir wünsche, dieses Gefühl, geistlich unvermögend oder ohnmächtig zu sein. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber irgendwo sind wir ja alle ziemliche Macher und haben unsere Vorstellungen und unsere Ideen, wie Dinge laufen sollten, in unserem persönlichen Leben, vielleicht auch in der Gemeinde. Keiner von uns normalerweise mag den Zustand von Schwachheit. Keiner mag das Gefühl von Unsicherheit oder von Ohnmacht. Keiner mag es, wenn er die Kontrolle verliert. Wir möchten, dass die Dinge nach unseren Vorstellungen laufen. Und für manche passt es auch nicht in ihre Theologie, dass geisterfüllte Leute sich schwach fühlen könnten. Na, da muss immer nur Power da sein und immer 200%, immer volle Fahrt voraus. Aber wisst ihr, wenn wir, denke ich, erkennen würden, dass gerade in den Situationen, wo wir kapitulieren müssen, wo wir eben nicht die Kraft haben, wo wir nicht die Fähigkeit haben, wo wir nichts tun können, und das ist Gott gewollt, versteht ihr? Gott bringt uns an diese Punkte, weil er das durchbrechen möchte, weil er die Abhängigkeit zu ihm einfach erwartet und fordert. Wenn wir erkennen würden, welcher Segen in diesem Schwachsein steckt, dann glaube ich, würden wir ganz oftmals viel leichter bereit sein, Kontrolle und eigene Stärke abzugeben in Gottes Hände. Denn ich denke, manchmal ist unsere eigene Stärke der größte Hinderungsgrund dafür, dass Gott wirklich wirken kann. Und wenn ich an unser eigenes Leben denke, wenn es hier um Schwachheit geht, dieses sich unvermögend fühlen, ihr habt ein bisschen was davon gehört, dass wir Missionare waren in Sao Paulo, wir haben am Stadtrand von Sao Paulo direkt neben einem Slumgebiet gelebt. Wir haben dort mit, ihr wisst es wahrscheinlich von mir, mit Kindern und Teenagern gelebt, gearbeitet, die wirklich das Risiko hatten, Straßenkinder zu werden, haben da Gemeinde auch gegründet. Aber als wir hinkamen, ich gebe euch nur einen Punkt, die Hypothek, mit der wir begonnen haben, war das Haus, was wir 300 Meter neben der Favela, so nennt man dort die Slums, gekauft haben. Das war von einem älteren Ehepaar, sie war gebürtige Deutsche, er Italiener. Und als wir es gekauft haben, haben sie gesagt, aber nur, dass ihr wisst, wir sind in diesem Haus 5-mal komplett ausgeraubt worden unter vorgehaltenen Waffen. Die sind gekommen und haben alles mitgenommen, was ihnen gefallen hat und dann ging es wieder von vorne los. Und das war sozusagen das Wissen, das haben wir unseren Töchtern natürlich nicht erzählt, als wir da hingezogen sind. Aber das war etwas, versteht ihr, da kann man sich schon durchaus schwach fühlen und unvermögend und sagen, Gott, wir glauben dir, dass du mit uns Dinge hier durchbrichst und dass Dinge sich verändern. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass wenn wir diese Erlebnisse nicht gehabt hätten in unserem Leben, wo wir absolut an die Grenzen gekommen wären, glaube ich, hätten wir Gott niemals in der Intensität und in der Kraft und in der Stärke erlebt, wie wir es erlebt haben. Und heute können wir Geschichten erzählen von Gottes Wundern, von seiner Versorgung, aber die Siege kommen immer erst nach den Kämpfen. Und ich möchte einen zweiten Punkt mit euch teilen. Das Leben Gottes wird, und das ist ein geistliches Gesetz, im Tod geboren. Das Leben Gottes wird im Tod geboren. Und weil das so ist, verhindere die Sterbeprozesse in deinem Leben nicht. Lass Sterbeprozesse in deinem Leben zu. Ich erkläre euch das, was ich damit meine. Paulus schreibt, dass er alle Zeit das Sterben Jesu an seinem Leib umhergetragen hat. Was bedeutet das? Was bedeutet dieses Sterben Jesu? Ja, wenn wir an das Sterben Jesu denken, denken wir oftmals natürlich an Golgatha, an das Kreuz. Aber ich glaube, dass das Kreuz ist eigentlich, wenn ich es mal so sagen darf, nur in Anführungsstrichen das i-Tüpfelchen auf ein Leben, ein gekreuzigtes Leben, das Jesus 33 Jahre lang Tag für Tag gelebt hat. Jesus konnte am Kreuz letztlich diesen Sieg vollbringen als ein sündloses Opfer, weil er Tag für Tag in seinem Leben siegreich gelebt hat und sündlos geblieben ist. Die Auferstehung ist der Beweis für Jesu Sündlosigkeit, sonst hätte der Tod die Macht gehabt, ihn festzuhalten. Und Jesus ist quasi jeden Tag gestorben, denn Jesus war zu aller Zeit auf der Erde das Lamm Gottes, nicht erst auf Golgatha. Er war während der 33 Jahre das Lamm Gottes auf dieser Erde. Er trug all die Jahre die Todesnot der Welt, die Schmerzen der in Sünde gebundenen Menschen. Und auch wenn er einige geheilt hat, so war das ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sozusagen. Er war umgeben von Kranken, von Leuten, die vom Teufel überwältigt waren, von Zöllnern und Sündern und von einer geistlichen Elite, die meinten, sie haben's, aber die waren so armselig, die waren so religiös und so mit sich selbst beschäftigt und all das musste Jesus tragen als das Lamm Gottes. Und er verzichtete während dieser Zeit vollkommen auf sein Eigenleben und war vollkommen dem Willen Gottes, seines Vaters, seinem Auftrag hingegeben. Und ich glaube, das ist es, wovon Paulus auch spricht, wenn er davon spricht, dass wir alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe mit uns herumtragen. Denn das kannte er auch, Paulus. Ich habe mich erinnert, als ich das vorbereitet habe, an die Situation, als Paulus sich von den Ältesten in Ephesus verabschiedet. Das ist ein sehr bewegendes Kapitel in der Apostelgeschichte 20. Da sagt er zu den Ältesten, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, als ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente, mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und er berichtet, was er eingesetzt hat für sie. Er sagt, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und dann sagt er, denkt daran, dass ich 3 Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Das war ein Satz. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Paulus trug diese Dinge im Glauben, weil er wusste, welche Auswirkung die Kraft des Heiligen Geistes haben würde im Leben der Gläubigen. Er predigt das nicht oder er schreibt das nicht und klagt und erzählt, wie schwer das alles ist im Königreich Gottes und dass wir uns immer dermaßen anstrengen müssen und der Schweiß und alles Mögliche. Nein, er berichtet das aus einer Überzeugtheit heraus, weil er weiß, welche Frucht aus so einer Art von Saat entsteht. Er wusste um das Prinzip von Saat und Ernte, denn jetzt sagt er im Vers 10, vorher haben wir davon gesprochen, dass er alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhergetragen hat. Und jetzt sagt er, warum? Damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn ständig werden wir die Lebenden dem Tod überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Da sagst du, Christoph, was hat das mit mir jetzt so direkt zu tun? Ja, wenn du hier Pastor bist oder, ich weiß gar nicht, Hauskreisleiter, ihr Lobpreiser, die Leute, die den Kinderdienst machen, einfach ihr hier seid, euch engagiert in dieser Gemeinde. Oder wenn du allein einfach nur Mutter oder Vater bist und wenn du um der Menschen willen, die dir anvertraut sind, Zeit einsetzt, Kraft investierst, dich zurücknimmst, dich nicht selbst verwirklichst, nicht dein eigenes Ding durchziehst, sondern um der Leute willen, denen du dienst, dir Zeit nimmst, Lobpreislieder zu üben, irgendwann in der Woche, 1 Stunde, 2 Stunden, wo alle anderen, was auch immer, vorm Fernseher sitzen oder grillen, dann bedeutet das in einer gewissen Weise, hier wirkt der Tod in deinem Leben, denn irgendetwas musst du aufgeben. Ihr Mütter, ihr wisst, was ihr investiert habt in eure Kinder. Wie viel Kraft das gekostet hat, wirklich wie oft ihr euch zurücknehmen musstet. Wir Männer sind da irgendwie, wir kommen irgendwie immer relativ gut durch. Männer, die ihr vielleicht anders funktioniert habt, entschuldigt das jetzt mal bitte, ich spreche das jetzt ein bisschen pauschal, aber die Mütter sind die, die wirklich opfern und investieren und die hammermäßig etwas leisten. Und das ist genau das Bild. Da stirbt etwas von uns, da stirbt etwas von euch. Wir geben etwas auf, wo es eben nicht um Selbstverwirklichung, nicht um mich geht. Und was passiert? Leben. Leben Gottes wird dadurch freigesetzt. Menschenleben werden gesegnet. Durch jede Investition, die wir bringen. Wenn die Lobpreiser sich vorbereiten, wenn sie kommen, wenn sie investiert haben, dann kommen wir und wir können empfangen. Wenn der hier vorne predigt, der Pastor, der Gemeinde vorsteht, wer auch immer seinen Dienst tut und etwas opfert von sich selbst, dann werden alle Leben und Segen empfangen. Versteht ihr? Aber das ist das Prinzip, was darin wirksam ist. Ohne Tod, ohne dass ich etwas von mir opfere. Ach, dieses harte Wort Opfer, ne? Ohne dass ich etwas aufgebe von mir selbst, wird letztlich kein Leben freigesetzt werden können. Aber das ist das Großartige, das ist das Prinzip, so funktioniert es. Wenn wir bereit sind, Widerstände, die Passivität von Leuten, Unglauben, Ablehnung, den Drang nach Selbstverwirklichung zu überwinden, dann wirkt in uns der Tod. Ich muss Dinge aufgeben, aber da, wo ich bin, wird Leben freigesetzt. Menschenleben werden gesättigt und werden ermutigt. Also noch einmal, wann immer du eigene Ambitionen um Gottes und anderer Menschen willen zurückstellst und dir Zeit nimmst für andere, die dich brauchen, dann wirkt der Tod in dir, aber das Leben Gottes wird in diesen Menschen sichtbar werden. Und das ist etwas ganz, ganz Kostbares. Ein dritter Punkt. Die Kraft in deinem Bekenntnis kommt aus dem Glauben. Die Kraft in deinem Bekenntnis kommt aus dem Glauben. Lerne, im Glauben zu sprechen, auch wenn du nichts siehst. Wenn wir diesem Text folgen, lesen wir jetzt den Vers da wir denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Dann kommen noch zwei Verse, denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird, und dann auch noch ein Stück weiter. Wisst ihr, ich glaube, eine der wichtigsten Erfahrungen, zu der jeder Christ durchdringen muss, du und ich, ist das Wissen, dass Gott vollkommen gut ist, unabhängig davon, wie die Umstände aussehen. Ich kann das Wesen Gottes nicht abhängig machen von den Umständen, in denen ich lebe und von den Dingen, die ich sehe, sondern Gott ist gut, unabhängig von den Umständen, die ich lebe. Es kann nicht sein, dass ich Gott bewerte aufgrund dessen, was ich sehe und erlebe, sondern es muss genau umgedreht sein. Und nur dann, wenn wir diese grundlegenden Wahrheiten auch in uns verwurzelt haben, versteht ihr, das ist nichts, was ich vom Kopf her tun kann, das ist nichts Intellektuelles. Glauben ist nichts Intellektuelles. Glauben ist etwas, das muss im Herzen geboren werden. Ich muss meinen Gott kennen und dann kann ich dieses Bekenntnis des Glaubens sprechen inmitten von Umständen, die ganz negativ und sehr bedrückend sein können, weil ich weiß, an wen ich glaube, weil ich weiß, wer dieser Gott ist, der mich zu seinem Kind gemacht hat. Paulus hat das in mehreren Situationen bewiesen. Er hat gesprochen oder er hat im Glauben in Situationen hineingesprochen, obwohl er noch nicht wusste, was geschieht. Ganz kurz ein paar Beispiele. Er war mit Barnabas auf der ersten Missionsreise auf Zypern. Sie sind vor diesem Prokonsul, der das Evangelium hören wollte. Und während er anfängt zu predigen, kommt dieser Zauberer, Elimas. Und er will ihn total durcheinander bringen, den Prokonsul wegziehen. Und Paulus, mutig, sagt, du wirst für eine gewisse Zeit lang nicht sehen, blind sein. Und in diesem Moment wird der Elimas blind für eine gewisse Zeit. Der Prokonsul erlebt das und er kommt zum Glauben. Paulus wusste nicht vorher, wie funktioniert das, wird das funktionieren. Er hat hier im Glauben geredet, in eine Situation hinein. Die Situation, die Magd mit dem Wahrsagegeist in Ephesus, das nächste Beispiel. Welche Beispiele haben wir noch? Man könnte es nehmen, der Gelähmte in Lystra. Stelle dich gerade hin auf deine Füße. Paulus wusste, das waren alles Dinge im Glauben. Das waren Sachen, da musste er im Glauben aufs Wasser, musste glauben, dass Gott hier handelt. Und Gott hat gehandelt. Als er mit Barnabas im Gefängnis saß und sie anfingen, Lobpreislieder zu singen. Ich glaube, sie haben das gelebt. Sie wussten nicht, sie haben das nicht gemacht, damit irgendwo ein Erdbeben passiert, weil ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet, sondern sie haben ihrem Glauben Ausdruck verliehen, selbst in der dunkelsten Stunde, in diesem Moment, Mitternacht im Block eingeschlossen zu sein, und sie haben ihrem Gott gedankt, haben ihn gelobt, und aufgrund dessen geschieht dieses großartige Wunder und diese Befreiung. Und meine Frage ist an mich und an dich heute Morgen, wie sieht mein Glaubensbekenntnis aus, wenn ich gerade nichts von Gottes Wirken in meinem Leben und in meinem Umfeld sehe? Gibt es da immer noch ein positives Bekenntnis? Bekenne ich immer noch meinen Glauben? Oder stelle ich meinen Glauben in Frage, wenn die Umstände schwer werden? Lasse ich meinen Glauben zum Schweigen bringen? Rede ich, bekenne ich weiterhin zum Beispiel auch, dass Deutschland einen geistlichen Aufbruch, ein geistliches Erwachen, Erweckung sehen wird, oder bringt mich der moralische Verfall in unserem Land zum Schweigen, dass ich lieber meinen Mund halte? Ich glaube, hier geht nichts mehr. Rede ich, bekenne ich weiterhin, dass die Gemeinde stärker und reifer und leidenschaftlicher und hingegebener wird als momentan sichtbar, oder habe ich aufgegeben im Angesicht von Weltgeist und Selbstverwirklichung, sage ich nur, ja, wir sind eine nette Gruppe und irgendwie werden wir uns hier über Wasser halten, aber ist da noch Glauben, ist da Glauben für so ein Bekenntnis da, dass hier wirklich noch was geht, auch für euch dass viele, viele Leute hier noch gerettet werden sollen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen sollen. Ich kenne beide Seiten in meinem Leben. Ich kenne Zeiten, da habe ich mich mehr um mich selber gekreist, da habe ich mehr mich mit den Umständen beschäftigt, da war ich sehr eingenommen von den Problemen. Aber ich kenne auch Zeiten, wo Gott mir geholfen hat und ich ihn bewusst gesucht habe, wo ich in Situationen hineinsprechen konnte und Dinge haben sich wirklich ganz massiv verändert. Da war eine Wirbelsäulenoperation, die ich hatte vor langer Zeit, 89. Aber eine kleine Geschichte möchte ich euch erzählen, wo wir das bewusst erlebt haben, auch auf dem Missionsfeld. Unser Gepäck, also Gepäck hieß 80 Bananenkartons, die wir mitgenommen hatten. Also alle größeren Sachen haben wir hier gelassen, hätte sich sowieso nicht gelohnt, aber Spielzeuge und was weiß ich, Hausrat und so. In Brasilien lag anderthalb Jahre im Hafen von Santos. Wir sind also im August 98 angekommen und bis Februar 2000 waren die Sachen dort im Hafen. Und versteht ihr, wir hatten ja nun auch nicht so viel Erfahrung, aber wir hatten viele wohlmeinende Christen und Missionare um uns herum. Und wie das manchmal so ist bei den wohlmeinenden Christen, die uns ermutigen wollen, die kommen dann so von der Seite und sagen, oh, das ist doch jetzt ein richtig großes Problem, was du hast, ne? Und ich sagte, das wird noch schlimmer werden. Also die haben uns sozusagen erzählt, also jeden Monat, wo ihr das dort lagert, das kostet Unmengen von Geld. Ne, wenn man da so ein paar Europaletten stehen hat in diesem Lager, die werden euch richtig abzocken. Und jeder Monat, wo es gedauert hat, so ungefähr, die Bauchschmerzen wurden größer. Und am Ende war eigentlich so von dem, was wir gehört hatten, die Größenordnung so um die $10,000. Versteht ihr? Aber wir haben gebetet und wir haben gesagt, Gott, wir sind nicht abhängig von dem, was uns irgendwelche Leute sagen oder was sie erlebt haben, sondern wir, du schreibst mit uns deine Geschichte und wir glauben dir, dass du es anders machen kannst und wir sind hier für dich und nicht für uns, denn wir haben dort keinen Urlaub gemacht, sondern wir haben in herausfordernden, gefährlichen Umständen gelebt und nach anderthalb Jahren kommt der Schriebs, wir können unsere Sachen abholen. Und was sie übrigens noch gesagt haben, und wundert euch nicht. Also die gucken sehr gerne nach, was sie gebrauchen können in euren Sachen. Also das wird alles offen sein und alles, was brauchbar ist, werden sie wahrscheinlich schon mit nach Hause genommen haben. Er sagt, Herr, und wir glauben dir, das wird nicht passieren. Dann kam der Bescheid und wir durften unsere Sachen für $500 abholen nach anderthalb Jahren. Alle Kartons waren verschlossen, es war nichts gestohlen. Ein paar Ledersachen waren verschimmelt, ja. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann das passieren und es gab Dinge, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie noch brauchten in diesen Kartons. Aber Gott hat sich total erwiesen. Versteht ihr? Ein Bekenntnis im Angesicht von herausfordernden Umständen. Und da kennst du deine Lebenssituation am besten, wo das möglicherweise notwendig ist. Versäume die Momente deines Lebens nicht, in denen du nichts sehen kannst. Vielleicht bist du momentan in einer Situation, wir haben es vorhin angesprochen, in einer Krankheit, wo keine Heilung zu sehen ist oder du bist damit konfrontiert in deinem Umfeld. Oder du erlebst Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit ist nicht in Sicht. Vielleicht gibt es andere Lebensbereiche, die du bewusst, wo du bewusst anfangen solltest, im Leben, im Glauben hineinzusprechen, dass Dinge sich verändern, glaubensvoll, auf der Grundlage der Verheißungen Gottes. Im Angesicht dieser Riesen sozusagen, die sich vor dir aufbauen und sagen, hier wird sich nie was ändern, sagst doch, ich glaube einem Gott, der Mauern durchbrechen kann, der Durchbrüche schaffen kann und ich spreche Wahrheit hinein in diese Situation durch Glauben. Wisst ihr, das machen wir nicht aus uns, das machen wir aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte euch noch in einen letzten Punkt, ihr seid sehr geduldig mit mir, vielen Dank, noch in einen letzten, vierten Punkt mit hineinnehmen. Und zwar ist es so, dass unsere Hoffnung, oder ich spreche es jetzt mal für dich aus, deine Hoffnung braucht eine Ewigkeitsperspektive. Deine Hoffnung braucht eine Ewigkeitsperspektive. Darum verliere niemals den Blick auf die Ewigkeit. Paulus sagt jetzt wieder hier so ein paar bekanntere Verse, deshalb ermatten wir nicht. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist aber ewig. Weshalb ermatten wir also nicht? Deshalb, weil es sich lohnt zu glauben und wir auf eine helle Zukunft zugehen, weil wir einmal bei Gott sein werden in der Herrlichkeit und weil bis dahin noch viele Leute mit uns gemeinsam auf diesen Weg kommen werden und wir einfach auf eine wunderbare Zukunft zugehen. Deshalb ermatten wir nicht. Es gibt keinen Grund zu ermatten. Für Christen gibt es zu keiner Zeit in ihrem Leben einen legitimen Grund zu sagen, ich schaffe das nicht. Es gibt keinen legitimen Grund. Ich habe noch keinen gefunden, auch in meinem eigenen Leben, auch wenn ich es schon gerne manchmal gesagt hätte. Es gibt kein Argument zu sagen, Herr, ich schaffe das nicht, denn wie deine Tage, so deine Kraft. Wenn wir das Alte Testament mal nehmen. Oder Philipper 4,13, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Ich vermag alles. Die Kraft Gottes ist da für jede Situation, für jede Herausforderung, wenn ich sie nur nehme, wenn ich mich nur im Glauben daran binde, wenn ich auf der Ebene des Geistes und nicht nur auf der Ebene der Seele und der Emotionen und meiner Gefühle lebe, sondern mein Leben unter die Ordnung, unter die Kraft der Wahrheit des Wortes Gottes gestellt habe, dann ist immer Kraft da. Dann gibt es nie einen Grund zu sagen, ich gebe auf. Dann gibt es niemals einen Grund zu sagen, ich laufe weg. Es ist zu viel. Und das ist ermutigend, versteht ihr? Es ist immer genug da. In Jesus Christus haben wir immer genug, aber es ist entscheidend, glaube ich, dass wir das Ganze auch mit einer Perspektive sehen, die nicht nur reduziert ist auf mein Heute und mein Hier und Jetzt, sondern dass ich mit einer Ewigkeitsperspektive lebe. Denn die Dinge haben einen Sinn, die ich hier erlebe, und Gott formt mein Leben und macht mein Leben stärker mit jedem Kampf und mit jeder Herausforderung, die ich durchgehe mit ihm, weil ich ihn erlebe. Und weil ich merke, wie er treu ist und wie er niemals zu spät kommt. Und welche Dinge sind es denn, die uns ermatten lassen? Natürlich viele Dinge des alltäglichen Lebens, die wir durchgehen, viele alltägliche Kämpfe in der Nachfolge. Es ist nicht einfach, gegen den Strom zu schwimmen. Es ist nicht einfach, gegen den Mainstream aufzustehen, Positionen zu vertreten, wo die Leute uns belächeln und sagen, Mann, seid ihr verstaubt. Wir ermatten, wenn uns Vision fehlt und auch das Ziel fehlt. Und wie ich es eben schon mal gesagt hatte, vielleicht lebst du und glaubst du schon seit vielen Jahren für eine bestimmte Situation, vielleicht für die Errettung eines lieben Menschen in deinem Umfeld. Und bisher ist nichts passiert. Aber wisst ihr, ich habe so nachgedacht, eigentlich ermatten tun wir doch erst dann, wenn wir mehr Kraft geben, als wir empfangen. Wenn ich mehr empfange, als ich gebe, werde ich nicht ermatten. Ich ermatte dann, wenn ich mehr Kraft geben muss, als ich zurückempfange. Das bedeutet also, mal so in unseren Alltag heruntergebrochen, wenn ich am Tag 3 Stunden Fernsehen schaue und 5 Minuten mit meinem Herrn rede, besteht ziemlich wahrscheinlich die Möglichkeit, dass ich irgendwann ermatte. Wenn ich mehr irgendwelche Zeitschriften lese, die meist irgendwelche Belanglosigkeiten beinhalten und nur 5 Minuten Zeit habe, das Wort Gottes zu lesen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann ermatte, relativ hoch. Wenn ich den Musikantenstadel mehr liebe als den Lobpreis in der Gemeinde, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich irgendwann ermatte. Weil die Kraft empfange ich nicht aus diesen Dingen. Die Kraft empfange ich aus der Beziehung zu Gott. Und unsere Herausforderung besteht in der täglichen Erneuerung unseres inneren Menschen, der nach Gottes Absichten sich ausrichten soll. Indem ich die Beziehung mit ihm pflege, täglich zur Quelle komme, sein Wort lese, versteht ihr? Und ihr müsst euch nicht jetzt irgendwelche Dinge vornehmen, sagen, ab morgen 1 Stunde, jeden Morgen, funktioniert sowieso nicht. Lasst euch helfen vom Heiligen Geist. Fangt mit 7 oder 10 oder 15 Minuten an, aber fangt an, diese Zeiten zu nutzen, diese Zeiten der Regeneration, das Wort zu lesen, dein Herz vor ihm auszuschütten und auch mal zu hören, was er dir zu sagen hat. Kraft neu zu empfangen, ganz neu in die Beziehung mit ihm hineinzukommen und anzuerkennen, dass er über deinen Umständen und über deinem Leben steht. Wo Leute schon entschieden haben, wie dein Leben und wie die Situation vielleicht ausgehen wird, ne? Wo Leute reden, da kannst du sagen, nein, da gibt es noch viel mehr, weil ich glaube und ich lebe mit einem lebendigen Gott, der Wunder tut und der über diesen Dingen steht. Und du kannst anfangen, einfach dich festzumachen in deinem Gott. Und ich komme zum Ende. Warum ist diese Ewigkeitsperspektive, diese langfristige Sicht, warum ist die so wichtig? Mein erster Beruf ist mal Gärtner gewesen. Und als ich im Glaubenszentrum war, wir sind ja nicht erst seit 2009, also da sind wir das zweite Mal zurück ins Glaubenszentrum gekommen, aber wir sind von 1992 bis 1998 schon mal 6 Jahre im Glaubenszentrum gewesen. Und da war ich Gärtner im Glaubenszentrum und habe ziemlich viele der Dinge, die man heute dort sieht, gepflanzt, unter anderem eine Trauerweide im Innenhof, falls da mal jemand im Glaubenszentrum sein sollte. Und als ich die Trauerweide gepflanzt habe, sag euch, das war ein ganz dünnes Stämmchen gewesen, ne, so 2,5 Meter hoch, also da, der Stammdurchmesser hatte vielleicht so 5 oder 7 Zentimeter, aber versteht ihr, ich hatte überhaupt kein Problem, diesen Baum in diesem Zustand zu pflanzen, weil ich wusste, wenn der Wasser kriegt, wenn die Erde stimmt, der wird wachsen. Und heute, das war 1995, und heute nach 23 Jahren, da steht der Baum fast 10 Meter hoch und hat vielleicht einen Durchmesser von 40, 45 Zentimetern, ist also wirklich zu einem Baum herangewachsen. Und das war eigentlich klar, versteht ihr? Ich habe mir da keine Sorgen drum gemacht. Und warum benutze ich dieses Bild? Wenn ich nur fixiert bleibe auf das Jetzt und Hier, wenn ich mich aufreiben lasse von den momentanen Kämpfen und Herausforderungen, und einfach immer wieder darunter oder bekenne, wie schwer und wie mickrig die Anfänge sind und wie kompliziert alles ist, dann geht mir etwas Großartiges für die Zukunft verloren. Alle Anfänge sind klein im Königreich Gottes. Aber Dinge wachsen, Dinge werden größer, Dinge werden stärker. Wenn ich lerne, mit der Hilfe des Heiligen Geistes die vor mir liegenden Resultate, die Dinge, auf die ich zugehe, die Dinge, für die ich glaube, zu ergreifen, zu sehen. Versteht ihr, dann fällt auch nichts von den Anstrengungen und den Kämpfen, die ich heute kämpfe, ins Gewicht, weil ich weiß, das wird eine Belohnung haben. Weil ich weiß, es kommt etwas Großartiges. Es kommt etwas, das viel stärker, viel schöner ist, als alles, was ich mir jemals vorstellen konnte. Ich möchte mit einem Vers abschließen. Das ist ein Vers, der wird mitunter bei Beerdigungen gelesen. Also, und trotzdem glaube ich, dass er passt in diesem Kontext. Paulus sagt in 1. Korinther 15, wo es um die Auferstehung von den Toten geht, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, aber es wird auferweckt in Kraft. Möchte uns alle ermutigen, verliere niemals den Blick auf die Ewigkeit. Denn darin findest du die Hoffnung, die du brauchst, um nicht müde zu werden als ein Nachfolger Jesu. Und ich möchte ganz zum Abschluss nur noch mal die Punkte zusammenfassen und euch noch mal nennen, um sie in euch ins Bewusstsein zu rufen. Hab keine Angst, Punkt 1, vor dem Gefühl, schwach zu sein. Meine Ohnmacht mobilisiert Gottes Allmacht. Punkt 2, Gottes Leben wird im Tod geboren. Das ist so ein geistliches Gesetz. Verhindere darum die Sterbeprozesse nicht in deinem Leben. Erinnere dich, wann immer du stirbst, eigenen Ambitionen wird Leben freigesetzt und andere können das empfangen. Der dritte Punkt, die Kraft in deinem Bekenntnis kommt aus Glauben. Lerne im Glauben zu sprechen, auch wenn du nichts siehst. Und Punkt 4, deine Hoffnung braucht eine Ewigkeitsperspektive. Verliere niemals den Blick auf die Ewigkeit. Vater Gott, wir stehen heute vor dir, wir sind vor dir als Gemeinde. Wir danken dir für dein lebendiges, kraftvolles, ewiges, unveränderliches Wort, das die Kraft hat, uns zu befestigen, uns Orientierung zu geben, aber auch zu überführen, zu korrigieren, aber uns zu zeigen, wie wir leben sollen. Vater Gott, und ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, für jeden, der, ja, dem es schmerzt, wenn er an seine Lebensumstände denkt oder an Menschen, liebe Menschen in seinem Umfeld, die so in Dunkelheit und so in Verlorenheit leben. Und ich glaube dir, Herr, dass du neu Glauben in uns entfachst und eine ganz neue Hingabe, eine ganz neue Erwartung an dich, den Gott, der Wunder tut, der sich niemals verändert hat, dass Dinge sich verändern werden zum Guten und dass wir noch feiern werden, oh Gott, und dass Rettungen geschehen werden, dass Wiederherstellungen geschehen werden, auch in Beziehungen, auch in Ehebeziehungen. Wiederherstellung, ich spreche das aus, Wiederherstellung in Ehebeziehungen, die katastrophal aussehen, die so aussehen, als gäbe es keine Chance mehr. Es gibt immer Hoffnung bei Jesus Christus, Herr. Und danke, dass wir erleben werden, dass du auch mit Heilung kommen wirst, Herr, physisch und seelisch, und dass du diese Gemeinde zu einem großen, starken Licht setzen wirst für diese ganze Umgebung. Und du, Herr, wirst die Ehre bekommen. Wir lieben dich und wir geben dir alle Ehre, Herr. Amen. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Christoph, für deine klaren Worte. Ich mag Predigten, die klar sind. Ich denke, Wischiwaschi gibt es heutzutage genügend. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Ich habe gelernt, dass Kämpfe eigentlich Spaß machen. Wisst ihr warum? Weil wenn man die ersten Kämpfe durch hat, weiß man, der Sieg, der darauf kommt, der darauf folgt, ist viel, viel größer. Und der lohnt es sich, auch für diesen Sieg zu kämpfen. Ja? Und wir sind hierher gekommen und haben eigentlich, Mirjam und ich kommen eigentlich aus einer Zeit, 3,5 Jahre Kampf, würde man so sagen, ja. Und das waren 3,5 Jahre Kämpfe, bis wir hergekommen sind. Und wir wollten aber nicht gewisse Dinge mitmachen. Wir hätten auch ganz einfach sagen können, wir gehen mit dem, wie die Gemeinde gewisse Dinge leben. Es war nicht alles schlecht, es war ganz vieles Gutes, auch manches habe ich ja schon umgesetzt. Aber wir gehen nicht mit einfach, ja. Wir hätten es machen können, dann wären wir vielleicht immer noch dort und wir hätten niemals hierher kommen dürfen, ja. Für uns ist es ein Geschenk, hier zu sein. Für uns ist es der Sieg, hierher kommen zu dürfen, ja, weil wir hier auftanken konnten. Und das ist was Schönes. Ja. Also ich habe gelernt, Kämpfe machen Spaß, weil der Sieg, der daraus folgt, der wiegt alles auf. Ja. Und deswegen ermutige ich euch wirklich, Schritte zu gehen, Schritte des Glaubens auch zu gehen, wirklich Kämpfe durchzumachen, so bereit zu sein, Gott, und wenn ich dabei sterben muss, wir mussten oft genug 3,5 Jahre lang sterben, ja, immer wieder, es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen. Es lohnt sich. Und irgendwann schenkt Gott den Sieg und bei uns hat er ein Geschenk. Und ich habe das schon öfter erlebt, wenn wir gekämpft haben, irgendwann kam der Sieg. Und das ist einfach das, was ich glaube, was wirklich wichtig ist, hey, dass wir bereit sind, diesen Weg auch mal zu gehen und gucken, hey, was ist dann der Sieg Gottes? Wo geht's hin? Er hat uns stärker gemacht, Mirjam und mich. Er hat uns stärker gemacht, diesen 3,5 Jahre. Und jetzt können wir davon auch profitieren, was wir diese 3,5 Jahre kennenlernen durften. Ja? Wir waren treu, glaube ich, in den Dingen, die Gott gesagt hat, haben uns nicht darauf eingelassen, auf viele Dinge. Und jetzt hat Gott vielleicht gesagt, okay, jetzt seid ihr bereit, eine eigene Gemeinde, auch als leitender Pastor, in eine Gemeinde zu gehen mit meiner Frau zusammen. Das ist unser Sieg. Ja? Und das ist einfach schön zu sehen. Deswegen, die Siege lohnen sich für das, was man aufgeben muss, bis zum Sieg. Ich möchte noch zum Abschluss noch mal ganz kurz ankündigen, nächsten Sonntag ist wieder Gebet um 9.15 Uhr. Für die, die kommen wollen, mitbeten wollen für den Gottesdienst am Morgen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir schon für den Gottesdienst beten, dass Gott einfach durchkommt mit dem, was er sagen hat. Genau, das ist die letzte Ansage und dann möchte ich, dass wir aufstehen zum Abschlusssegen. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, Herr, der uns nie über unsere Kraft hinaus versucht. Herr, der uns nie über unsere Kraft hinaus fordert, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du, Herr, jedem Einzelnen uns wirklich hilfst, Vater im Himmel, dass wir diese Zeiten mit dir suchen, Vater im Himmel, sodass wir ja wirklich ja mehr zu geben haben, immer mehr zu geben haben, weil du uns ja die Kraft gibst, Herr. Dazu. Und ich möchte dich bitten, Herr, für deinen Segen, für jeden Einzelnen, für die kommende Woche, für die kommenden Wochen, Herr, dass du mit jedem Einzelnen mitgehst, dass du ja deinen Schutz auf jeden legst, dass du deine Bewahrung auf jeden lebst. Und Herr, segne auch das Wort, das jetzt in unser Herz gekommen ist, Herr, dass es aufgeht und viel Frucht bringt, Herr. Das biete ich dich in dem Namen Jesus. Amen. Genau, dann wünsche ich noch schöne Geschichten.